Deutschlandfunk Kultur heute.
We're building an arc like the Arc de Triomphe. It will be like the one in Paris, but to be honest with you, it blows it away. Blows it away in every way.
Donald Trump und sein Triumphbogen, so wie der in Paris, aber um ehrlich zu sein, viel besser in jeder Hinsicht. Wie Trump Washington umdekoriert und was seine Bauten über ihre Absichten verraten und seine natürlich auch, darüber sprechen wir gleich. Außerdem fragen wir, wie sich Drehbücher durch die Krise im Filmgeschäft verändern und was uns Kunst aus dem Kiewer Tschernenko-Museum in Aschaffenburg erzählt. Und aufs Berliner Theatertreffen schauen wir auch noch. Jörg Biesler lädt sie zur Sendung ein. Und wir beginnen mit dem Zirkus. Der hat ja eine erstaunliche Entwicklung genommen, wo sich einst Tierdressuren, Akrobatik und Clowns abwechselten. Da werden heute Geschichten erzählt. Eigentlich wie im Theater, vielleicht etwas poetischer und damit deutungsoffener. Der französische Regisseur und Bühnenbildner Philippe Caine bringt die Erzählweisen von Zirkus und Theater zusammen. Er arbeitet an der Schnittstelle von bildender Kunst und Theater. Er baut Bühnenwelten, die Ökosysteme für skurril, fantastische und humorvolle Performances sind. Im letzten Herbst zeigte er in Hamburg Vampire Mountain, das demnächst zu den Wiener Festwochen eingeladen ist. An der Berliner Volksbühne nun Spooky Paradise. Unser Kritiker Eberhard Spreng beschreibt uns den Abend.
Wie immer eine Brache, eine Wüste, ein Niemandsland. Dichter Nebel liegt über der leeren Bühne, auf die ein paar verstörte Gestalten langsam hineinstolpern. Philippe Caine beginnt auch die Inszenierung von Spooky Paradise mit der Besiedlung einer verlassenen Welt durch eine Horde von Gestalten, die ihre besseren Tage schon hinter sich haben. Zu seichter Unterhaltungsmusik wird ein Seil herbeigeschafft. Alle müssen beim Tauziehen mitmachen und zerren von der Seitenbühne einen Schaufelbagger auf die Bühne. Mit dem könnte man etwas Neues bauen. Aber dieser Bagger stellt sich später, nachdem die Drehbühne in Bewegung kommt, als simple Stellwand heraus, als bloße Kulisse. Brillant, wie der regieführende Bühnenbildner hier mit dem Abbild spielt, mit der optischen Vortäuschung von Dreidimensionalität. Dann greifen Martin Wuttke und Katrin Angerer zu großen Steinen, die auf dem Boden verstreut liegen, und werfen sie auf die Seitenbühne. Man hört Fensterscheiben klirrend zerbrechen. Die nächste Täuschung ist fällig. Wenn nun das Publikum beworfen wird und sich die Steine als ziemlich flott heranfliegende Schaumstoff-Imitationen erweisen. Aber dann wird es ernst. Ein Leichensack wird beiläufig auf der Hinterbühne entsorgt. Später erfährt man vom Tod eines hochtalentierten Clowns. Der berühmte Song von den Kings gibt den ironisch-melancholischen Ton vor. Es geht hier um eine untergegangene Zirkuswelt, die noch einmal zum Leben erweckt werden soll. Großartig ist, wenn Martin Wuttke einen alten, gebrechlichen Rockstar performt, der nicht mehr alleine laufen kann, dem man eine Fluppe in den Mund schiebt und eine E-Gitarre in den Arm legt. Toll auch, wenn eine gewaltige, viele Meter große Stofftarantel aufgeblasen wird und im Stil früherer B-Movies eine komisch überzeichnete Szene gedreht wird, die an einschlägige Horrorfilme wie Tarantula von 1955 erinnert. Kamera und Tonangel werden herumgetragen. Offensichtlich soll das bunte Bühnengeschehen in irgendeinen Film münden, dessen Story man sich allerdings nur schwerlich ausmalen kann.
Was soll das sein? Irgendwas, was im Grunde keinen Titel braucht, keine Geschichte, keine Erzählung, keine Person und so weiter. Ich meine, ich habe so eine Art Libretto geschrieben, aber was ist
das? Das sagt Martin Wuttke schon zu Beginn einer ganzen Serie grell kostümierter, sangesfreudiger und mit spielerischem Elan auf höchstem Niveau performter Showbiz-Häppchen, die allesamt in Jämmerlichkeit und Vergeblichkeit münden. Bis Marie-Rosa Tietjen in heroischem Alleingang ein gewaltiges Gerüst hereinschafft, auf dem ganz oldschool eine Glühlampenleuchtschrift angebracht ist, auf wackeliger Leiter einen fehlenden Buchstaben anbringt und sich heftigst am Stromschlag die Hände verbrennt, um die Schrift zum Leuchten zu bringen. Und warum das Ganze?
Jetzt kommt endlich Schönheit! Schönheit! Verdammt!
Das ist ein Kampf für einen Moment des Zaubers, in dem der American Dream noch einmal aufscheint. Dieses leuchtende Gerüst erzählt viel von der wehmütigen Erinnerung an eine Zeit, als die Traumfabriken noch intakt und ihre ikonischen Bildwelten noch nicht postmodern zerlegt und zerschlagen waren. Philipp Ken ist auch hier wieder ein Meister darin, den Wechsel der Bildkulturen erfahrbar zu machen. Zu sehen ist das Theater einer alternden Müdigkeitsgesellschaft, die vor allem die Strapaze und Qual beim Herstellen von Show-Effekten vorführt. Aber dann kommen mit Texten von Franz Kafka bis Antonin Artaud poetische und gescheite Gedankenfetzen ins Spiel. Wie wohl kraftlos dahergesprochen und so als akustisches Material präsentiert, stört diese Sprache die schöne Rätselhaftigkeit der Bilder und den naiven Reiz der Performance. Fluch der Sinnproduktion. Das Publikum kann gar nicht anders, als nun in der Sprache nach Begründungen zu suchen für das Geheimnis der Bilder. Plötzlich fragt man sich, worauf will der Abend hinaus? Und findet die Antwort nicht. Gleichwohl, nach dem wunderschönen Vampire Mountain in Hamburg im letzten Oktober legt der französische Regisseur mit Spooky Paradise eine weitere Arbeit vor, deren poetische Bilder einladen zum Meditieren über kulturelle Chiffren der Vergangenheit.
Spiel und Realität, Erinnern und Lehre. Spooky Paradise von Philipp Ken an der Berliner Volksbühne. Vom Uneindeutigen und Spielerischen zu eindeutigen Zeichen, ganz ohne Spielerei. US-Präsident Donald Trump baut gerade, man ist gewillt zu sagen, seine Hauptstadt um.
For a long time they've wanted a ballroom at the White House for more than 150 years, but there's never been a president that was good at ballrooms. I'm good at building things and we'll get it built quickly and on time. It'll be beautiful, top of the line.
Schnell und schön, am besten. So wird Donald Trump seinen Ballsaal am Weißen Haus bauen. Was viele Präsidenten vor ihm schon wollten, doch niemand je getan hat. Dazu einen Triumphbogen und jetzt ganz aktuell lässt Donald Trump Hand anlegen an den Reflecting Pool im Zentrum des Regierungsviertels zwischen Lincoln Memorial und Obelisk. Zeit, dass unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau uns das mal einordnet. Herr Bernau, was passiert da gerade am Reflecting Pool?
Na, man hat richtig angefangen zu bauen. Das heißt, dieses seit 1921 entstandene und dann 1971 nochmal sehr verlängerte, ja, Reflexionsbecken, Spiegelbecken, das ist nicht mehr. Das ist nur ein ganz flacher Kanal, der soll nichts anderes tun, als die Menschen, die herumlaufen, zu reflektieren und in der ganz großen Ferne auch die Monumentalbauten und den Himmel und die Bäume. Also es ist ein ganz poetisches Element in diesem, ja, unglaublich mit patriotischen Gesten aufgeladenen National Mall, der wird jetzt gerade richtig umgebaut, weil dieses wunderbare Becken ist halt grau ausgefliest worden, respektive ist mit grauem Stein gebaut, ist gar nicht ausgefliest. Und jetzt hat Donald Trump in seiner höchsten Weisheit beschlossen, das Ganze muss erstens neu gemacht werden. Darüber sind sich alle einig, weil der Reflecting Pool seit vielen Jahren völlig zugealkt ist, aber es soll eben nicht nur renoviert werden, sondern es soll jetzt auch knallblau werden. Das sah dann am Anfang in den ersten Imaginationen offensichtlich so aus wie so ein Schwimmbecken in irgendeinem großen Hotel. Jetzt haben immerhin die Beamten vom National Park Service, die sind dort zuständig, durchgesetzt oder verhandelt, würde ich ja mal eher sagen, dass es ein dunkelblau werden soll, wie auf der amerikanischen Fahne. Das heißt, es kriegt auch noch so einen patriotischen Aspekt. Aber das Zentrale ist, es ist wieder ein Projekt an sämtlichen Gremien vorbei, am Parlament vorbei, das eigentlich zuständig ist für die National Mall und natürlich selbstverständlich auch an der Öffentlichkeit vorbei und niemand weiß, wer es finanziert.
Wie steht es eigentlich um das Triumphbogenprojekt von Donald Trump?
Ja, da ist es noch nicht ganz so weit. Es ist allerdings natürlich auch sehr viel größer. Das Ganze soll ja 76 Meter hoch werden. Also nur zum Vergleich, der Triumphbogen von Napoleon in Paris ist etwa 50 Meter hoch. Also es ist ja auch kein ganz kleines Gebäude, aber also in Amerika, das soll viel, viel größer werden auf jeden Fall. Es soll der größte Bogen der Welt werden. Das ist erklärtes Ziel. Und da muss man natürlich mehr vorbereiten, muss man mehr planen. Das läuft gerade nach amerikanischen Medienberichten durch die zuständigen Gremien. Da sind vor allem zwei Gremien wichtig. Einerseits der National Park Service, der für die ganze Umgebung dieser Bauten zuständig ist. Und dann vor allen Dingen die Betreuung auch des des Nationalfriedhofs in Arlington, also des großen Heldenfriedhofs der USA. Wenn dieses Gebäude tatsächlich gebaut werden sollte, nämlich als neuer Eingang zu diesem Friedhof, dann würde es wirklich die gesamte städtebauliche Struktur von Washington DC vollkommen verändern. Es wäre weit mehr als doppelt so groß wie das Lincoln Memorial, das auch schon sehr, sehr groß ist. Und es würde in der Höhe durchaus konkurrieren mit der Kapitolskuppel. Das heißt, der Reflecting Pool, über den wir ja gerade sprachen, der würde plötzlich nur noch Trumps Bogen zeigen.
Jetzt ist es ja ein bisschen wohlfeil, sich über Trumps Geschmack lustig zu machen. Aber wenn man sich diesen Bogen anguckt, der sieht ein bisschen aus wie eine Hochzeitstortendekoration mit einem goldenen Freiheitsengel obendrauf. Wer ist denn eigentlich der Architekt? Gibt es da einen?
Es gibt einen Architekten, der ist bis jetzt nicht so wahnsinnig bekannt geworden, und zwar Nicolas Leo Charbonneau. Das ist ein Architekt in Washington, der ein Büro betreibt, das charakteristischerweise Sacred Architecture Studio heißt. Also eine Architektur verspricht, die auf ewig gültig ist. Und das ist genau der Zweck von dieser Neuorientierung am Klassizismus, die für Trump ja durchaus ungewöhnlich ist. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Trumps Architekturen, die er bis zu seiner ersten Präsidentschaft gestaltet hat, waren durchaus, sagen wir mal, spätmodernistisch. Also sowohl sein Trump Tower in New York, als auch die vielen Hotels, die Casinos etc., die haben draußen überhaupt keine Säulen, die haben keine großen Gesimse, die haben keine Erinnerungen an antike Tempel, sondern das sind ganz spätmodernistische Bauten. Und erst in seiner ersten Präsidentschaft fängt es an, einen großen neuen Twist zu kriegen, und da passt offensichtlich Charbonneaus Entwurf und Charbonneaus Architektursprache, die sich irgendwie vage am europäischen Klassizismus um 1830 orientiert, passt die prächtig rein.
Warum eigentlich ist das eine Orientierung an dieser neoklassizistischen Architektur, die man ja auch aus dem Süden der Vereinigten Staaten kennt? Also die Farmen der Sklavenhalter, die haben auch den Palladianismus aus England übernommen, die heute als Hochzeitsdekoration sozusagen dienen, als Hintergrund für Hochzeiten ganz häufig. Wieso gerade dieser Stil?
Also ist ganz klar, der Klassizismus hat eine unglaubliche Breite von Bedeutungen, die man in diese Formen hineinstecken kann. Und unter anderem eben die Erinnerung auch an den gloriosen, an den schönen Süden mit seinen wunderbaren Festen, die man irgendwie aus Gone with the Wind wunderbar kennt, und dass da eben zufälligerweise die Sklaverei dahinter stand. Okay, das vergessen wir jetzt einfach mal. Das ist ganz klar, es ist die Erinnerung auch an eine geordnete Gesellschaft, eine hierarchische Gesellschaft, in der es oben und unten gibt. Und es gibt eben auch die vielen Erinnerungen daran, das ist die Architektur der Macht. Und das ist ganz klar das, was Donald Trump machen will. Er will eine Architektur zeigen, die mächtig ist und die Zeiten überdauert. Das ist sein großes Ziel.
Nikolaus Bernau über die Pläne von US-Präsident Donald Trump für Washington und auch für das Nachleben der eigenen Person. Wir haben in Kultur heute immer wieder über die bedrohten Kulturschätze in der Ukraine berichtet, unter anderem über das Chanenko-Museum in Kiew, das im Oktober 2022 von einer Rakete getroffen wurde. Das Sammlerpaar Chanenko hat die Schätze vor rund 150 Jahren zusammengetragen, und um sie vor dem Krieg jetzt aktuell zu schützen, sind sie auf Reisen durch Europa und jetzt in Aschaffenburg zu sehen, im Christian-Schad-Museum. Das Museum ist noch recht jung, 2022 eröffnet, und es beherbergt den Nachlass des Künstlers, der vor allem als Maler der neuen Sachlichkeit bekannt ist. Wie die Kiewer Sammlung nach Aschaffenburg kam und was genau dort nun zu sehen ist, das hat sich Anja Reinhardt angesehen.
Arkadische Landschaften mit tanzenden Nymphen, ein ausgelassenes Bauernfest mit viel Alkohol und knutschenden Paaren, ein idyllisches Kanalufer, das tiefen Frieden ausstrahlt. Die flämische Abteilung der Chanenko-Sammlung wirkt wie ein Stoßgebet für eine Zukunft nach dem Krieg in der Ukraine. Hochsymbolisch steht auch die weiß leuchtende Marmorstatue des italienischen Bildhauers Antonio Canova mitten im Raum, entstanden während der napoleonischen Kriege, die halb Europa verwüsteten.
Eine wunderschöne Allegorie auf den Frieden von Antonio Canova. Das war 1953 ein Geschenk der ruhmreichen Sowjetmacht an das ukrainische Brudervolk. Das stand vorher in der Lenin-Bibliothek in Moskau, wurde dann überwiesen an die Ukraine und hat jetzt gerade eben als Sinnbild des Friedens unter den obwaltenden politischen Umständen natürlich einen etwas bitterironischen Beigeschmack.
Der Direktor des Museums, Thomas Schauerte, hat die Ausstellung zusammen mit der ukrainischen Kunsthistorikerin Julia Vaganova kuratiert, seit 2021 Generaldirektorin des Chanenko-Museums. Rund 70 Werke haben sie für Aschaffenburg zusammengesucht. Sie stehen für die Sammlungsidee des Ehepaars Chanenko.
Die ist sozusagen universal angelegt. Also es wird versucht, die beiden wichtigen Schulen der europäischen Malerei in Renaissance und Barockzeit, also Italien, Niederlande, Flandern, zu zeigen. Es wird auch versucht, einen Querschnitt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert zu bieten. Und das sollte schon geschmacksbildend wirken auf die damaligen Zeitgenossen.
In Aschaffenburg ist dafür jeweils eine Etage reserviert. Aus Solidarität zur Ukraine wurden die Wände der unteren Ebene gelb, der oberen blau gestrichen. Zu sehen sind Bilder aus den Werkstätten von Rembrandt, Hieronymus Bosch oder Perugino, Originale von Rubens oder Pisanello. Es sind die herausragenden Werke aus dem Kiewer Museum, das seine Sammlung seit 2022 nicht zeigen kann.
Well, for 4 years we do not have our exposition, our usual exposition, because of course we conserved it when the full-scale invasion started.
Die Kunstwerke wurden in Sicherheit gebracht, so die Direktorin des Ranenko-Museums Julia Vaganova, als Russland 2022 die gesamte Ukraine attackierte. Gezeigt wurden Teile daraus seitdem in den Niederlanden, in Polen und nun in Aschaffenburg.
Die Ukraine will sich ja auch gerade der EU annähern. Und hier liefern wir eigentlich den kulturhistorischen Beweis, dass schon vor 150 Jahren, also als die angefangen haben zu sammeln, die Kanenkos, dass dieser europäische Gedanke schon im Zentrum stand.
Obwohl hier in 2 großen Ausstellungsräumen großartige Kunst zu sehen ist, wird schnell klar, dass es weniger um die einzelnen Bilder, sondern um die Idee von Kunst und ihren Stellenwert selbst geht. 1919 baute das Ehepaar Chanenko für seine rund 25.000 Objekte in Kiew einen Palazzo, der sowohl Heim als auch Museum war. Der Kunst aus dem alten Ägypten, aus Asien und eben alte Meister aus Europa beherbergte. Die Ranenkos vermachten den Palazzo und die Sammlung nach ihrem Tod der Stadt Kiew. Das Haus sollte ein öffentlicher Ort werden. Eine auch heute noch schöne Metapher für die Offenheit der Ukrainer, meint Julia Vaganova.
And this is incredible metaphor of things, how open we are to the different culture, to the different knowledge and to dialogue between this culture.
Mit Kunst in den Dialog gehen. Im Grunde kann man die vielen Werkstattbilder und Kopien der Ausstellung auch unter dieser Idee subsumieren. Die Werkstatt als vormodernes Kollektiv, die Kopie als Hommage an den Künstler. Auch über historische Restaurationspraktiken kann man hier etwas lernen. Das wunderbare Pisanello-Porträt von Ludovico Gonzaga aus dem 15. Jahrhundert ist im Laufe der Jahrhunderte offenbar regelrecht gewaschen worden, die Farbe teilweise abgetragen, verdeckte Schraffuren wurden sichtbar. Versehrte Bilder aus einer Sammlung, die in der Ukraine zurzeit niemand sehen kann und die den Weg nach Aschaffenburg unbedingt lohnt.
Die Sammlung des Kiewer Chanenko-Museums derzeit zu Besuch in Aschaffenburg. Man muss nicht gleich einen umfassenden Verfall kultureller Vielfalt konstatieren, aber dass der Mainstream mehr Raum bekommt und experimentelle, innovative Produktionen und das, was vor allem ein sehr gut informiertes Fachpublikum interessiert, weniger wird, auf dem Buchmarkt, in den Museen, auf den Bühnen und auch in den elektronischen Medien, das wird man feststellen können. Das liegt sicher auch am Geld. Bund, Länder und Kommunen müssen Infrastruktur, Verteidigung und Transformation finanzieren. Aber es liegt auch an den Nutzerinnen und Nutzern, denen der Sinn nach anderem steht als noch vor 20 Jahren. In der Filmbranche spüren das die Drehbuchautorinnen und Autoren, weil vor allem nachgefragt wird, was schon Erfolg hat, Bestseller war oder sonst irgendwie prominent. Christian Berndt hat sich umgehört.
Wenn es schwierig wird im Markt, wenn weniger produziert wird, dann gucken natürlich alle, was ist das geringste Risiko. Und dann ist es so, dass natürlich Vorlagen eine deutlich bessere Chance haben, einfach weil sie den Beweis schon angetreten haben, dass sie funktionieren. Zum Beispiel im Buchmarkt, weil sie da vielleicht ein Bestseller waren oder weil es als True Crime schon eine gewisse Aufmerksamkeit hatte. Und das macht es dann schwerer, originäre Stoffe unterzubringen.
So der Dozent für Drehbuch an der Filmuniversität Babelsberg, Timo Gößler. Im Moment dominieren Bestseller und True Crime, ein Genre, das durch Podcasts zusätzlichen Aufwind bekommen hat. Der große Serienboom mit aufwendigen Produktionen wie Game of Thrones ist vorbei und für Experimente ist es auch keine gute Zeit, wie der Drehbuch- und Romanautor Orkun Ertener feststellt.
Ich habe zum Beispiel vor gar nicht so allzu langer Zeit eine sehr nette Absage von einem großen Streamer bekommen für ein Projekt, das ich jetzt auch verwirklichen an anderer Stelle, wo die Qualität sehr gelobt worden ist und des Stoffes, der vorliegenden Texte und so weiter und aus verschiedenen Gründen abgelehnt worden ist, die auch zum Teil nachvollziehbar waren. Aber der schöne Satz darunter war, es gibt ja auch keine IP.
Also keine bekannte Marke hinter dem Stoff. In den 2000er Jahren konnte Erthener noch Projekte wie die ZDF-Krimiserie KDD Kriminaldauerdienst realisieren, die von Kritikern für ihre wegweisende Erzählweise gelobt wurde. Die Süddeutsche Zeitung nannte sie 2010 die innovativste Fernsehserie der vergangenen Jahre. Bei seinem aktuellen Projekt erlebt Erthener, dass Innovation gerade weniger gefragt ist.
Ich kann es aus meiner eigenen Arbeit sagen, dass das, was ich jetzt gerade mache, da schon der Wunsch ist, wir würden gerne ein Lagerfeuer haben. Wir möchten gerne, wenn wir das machen, dann für alle erzählen. Wir würden gerne für die Jungen erzählen und für die Älteren erzählen. Und wir möchten vielleicht ein bisschen weniger spitz sein und vor allen Dingen verständlich auch sein. Also das bedeutet nicht flach, aber das ist eine große Herausforderung, dass man einerseits so erzählt, dass es einem selber Spaß macht und andererseits trotzdem guckt, dass man auch versucht, möglichst viele Menschen mitzunehmen.
Die Krise, meint Erthener, kommt ausgerechnet in einer Zeit, in der viele sehr gute Autorinnen und Autoren auf den Markt drängen, weil sich die Ausbildungsmöglichkeiten in den letzten Jahren immer weiter verbessert hätten. Erthener hat 2018 Kontrakt 18 mitbegründet, die Initiative, die dem Drehbuch zu größerer Bedeutung bei Film- und Serienproduktionen verhelfen sollte.
Wir hatten früher die Situation, dass es Regiefassungen gab, das heißt, das Buch ist irgendwann abgegeben worden und der Regisseur hat eine Regiefassung gemacht. Das haben wir heute in der Regel nicht mehr. Es nennt sich Drehfassung und der Autor verantwortet das Drehbuch von Anfang bis zum Schluss. Dieser Stellenwert des Autors, der Autorin, ist in den letzten Jahren wirklich gewachsen.
Die Drehbucharbeit hat sich in den letzten Jahren auch immer weiter professionalisiert, so Erthener. Dazu hat das Modell des Writers Room mit beigetragen, meint Timo Gößler.
Im Lauf des Serienbooms haben sich massiv Writers Rooms als Entwicklungsmodell durchgesetzt. Das ist ein Arbeitsmodell, das aus den USA eben kommt. Das gemeinschaftliche Entwickeln von Serien macht einfach in einem Writers Room mit Abstand am meisten Sinn. Und viele, viele Menschen in der Branche haben das schon auch verstanden. Und gerade bei den jungen FilmemacherInnen, AutorInnen ist es so, dass da sehr, sehr viele sich eigentlich nur eine Arbeit im Writers Room vorstellen können bei einer Serie.
Innovative deutsche Serien, wie zum Beispiel Schwarze Früchte von 2024, wurden im Writers Room geschrieben, sagt Gößler. In der momentanen Krise heißt das allerdings überall Kosten sparen und so scheinen auch die Writers Rooms reduziert zu werden. Die Krise kommt aus kreativer Perspektive genau zur falschen Zeit, da sind sich Gößler und Erthener einig. Denn jetzt könnten die Früchte der Drehbuchentwicklung aus den letzten Jahren voll zum Tragen kommen, aber gerade setzt man lieber auf Bewährtes.
Die Filmbranche setzt auf bekannte Marken und Bestsellerverfilmungen, Christian Berndt berichtete. Gestern wurde das Berliner Theatertreffen eröffnet. Die 10 bemerkenswertesten Produktionen des deutschsprachigen Raums sind dort zu sehen. So jedenfalls sieht das die Jury. Und tatsächlich lohnt sich ja meist ein Blick auf die Inszenierungen, von denen einige auch vom Fernsehsender Dreisat gezeigt werden. Neben Produktionen der üblichen Verdächtigen, Münchner Kammerspiele, Schauspielhaus Zürich, Berliner Volksbühne, sind in diesem Jahr zum ersten Mal auch das Hans-Otto-Theater Potsdam und das Staatstheater Cottbus eingeladen. Gerd Brendel über Spitzentheater aus Brandenburg.
An den Moment der Bekanntgabe kann sich Hasko Weber, Intendant des Staatstheaters Cottbus, noch gut erinnern, als zuerst das Mobiltelefon seiner Potsdamer Kollegin Bettina Jahnke vibrierte.
Wir saßen nebeneinander in München bei der Halbjahressitzung der Intendantinnengruppe. Sie hat es zuerst mitbekommen und ich dann so 10 Minuten später. Das war eine kuriose Fügung.
Das Staatstheater Cottbus und das Hans-Otto-Theater Potsdam. Zwei Häuser, die außer dem ostdeutschen Bundesland Brandenburg nicht viel gemeinsam haben.
Das Staatstheater ist das einzige Mehrspartentheater, was das Land Brandenburg noch hat. Mit Oper, Ballett, Schauspiel und Orchester.
Ein prächtiger Jugendstilbau. Das Hans-Otto-Theater in Potsdam ist dagegen gerade 20 Jahre alt.
Wir sind ja das Theater im Schatten von Berlin.
Zitiert Intendantin Bettina Jahnke natürlich einen Berliner Kritiker. Dank der Einladung tritt ihr Theater endlich aus dem Hauptstadtschatten auf die Sonnenseite. Mit einem mehrstündigen Soloabend über einen alles andere als strahlenden Helden.
Ansonsten habe ich nichts erreicht. Weder bei Menschen, noch habe ich Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Ich darf sagen, dass ich ein substanzloses Weichei bin.
Bekennt Guido Lamprecht als depressiver Florent in Serotonin nach dem gleichnamigen Roman von Michel Houellebecq. Regie führte Sebastian Hartmann. Der hat auch die eingeladene Produktion aus Cottbus inszeniert. Der Hauptmann von Köpenick, von Karl Zuckmeier.
Ich komme geradewegs aus der Strafanstalt Glötzensee.
Das möchte ich wirklich wissen, warum Sie wieder nach Deutschland zurückgekommen sind.
Ich möchte mich hier in der Schule.
Zweimal Geschichten von scheiternden Männern. In Potsdam als Monolog im klinisch-weißen Raum. In Cottbus als eine knallbunte Revue.
Sie sind sprachlos, weil sie denken, das ist Zauberei.
Nein, das ist die Regie des Theaterzauberers Sebastian Hartmann mit seinen surrealen Bühnenräumen.
Kunst ist dafür da, in die Metaphysik einzutreten. Und wir sind die Trommler, die den Tod nahe bringen, die sich mit dir über die Liebe unterhalten oder über Geburten unterhalten. Und das natürlich dann in jeweils den Stoffen.
Stoffe, zu denen in Potsdam und Cottbus ein Gundermann und ein Christa Wolf-Abend zählen. Genauso wie eine aktuelle Produktion von Rimini-Protokoll oder eben die Inszenierung von Sebastian Hartmann. Stoffe, die den beiden Häusern eine Auslastung von 80% bescheren.
Dass man so sich gegenseitig die Herzen öffnet.
Dazu ist Theater da, sagt Sebastian Hartmann. Und das ist wichtiger denn je, sagt der Cottbusser Intendant Hasko Weber in Zeiten wie diesen.
Wir haben neben der Frage, wie sich die Ränder rechts außen entwickeln und welche Ansprüche auf Kultur die auch stellen, vor allem damit zu tun, dass die demokratischen Parteien der Mitte, die in den Stadtparlamenten oder in den Landesparlamenten ja immer noch maßgeblich wirken, ihr Verhältnis zur Kultur in einer Weise schärfen, dass man damit gemeinsam zukunftsfähig wird.
Und die Einladung zum Theatertreffen, sie öffnet hoffentlich auch die Herzen der verantwortlichen Kulturpolitiker und Politikerinnen.
Das Staatstheater Cottbus und das Hans-Otto-Theater Potsdam zu sehen bei dem Berliner Theatertreffen. Schon die Einladung ist eine Auszeichnung, genau wie die Nominierung für einen Oscar. Die werden im März 2027 das nächste Mal vergeben, und zwar nach neuen Regeln. Damit beginnt die Kulturmeldung mit Antje Allroggen.
Grund für die neuen Regelungen ist die KI, die auch Einzug in die Filmbranche gehalten hat. Erst vor wenigen Tagen wurde der Trailer für den Archäologie-Actionfilm As Deep as the Grave mit einer KI-Version des vor einem Jahr verstorbenen Schauspielers Val Kilmer bei einer Präsentation für Kinobesitzer gezeigt. Das Filmprojekt war von der Familie des Schauspielers, der durch den Film Top Gun bekannt wurde, unterstützt worden. Dadurch konnten Videoarchivaufnahmen genutzt und mit Kilmers Stimme neu bearbeitet werden. Solche und ähnliche KI-Schöpfungen können durch die neuen Regeln nun keinen Oscar mehr erhalten. Nur lebende Menschen. Der Beweis hierfür erfolgt durch Erscheinen des Namens auf dem Abspann eines Films, seien dazu berechtigt. Gleiches gelte nun auch für Drehbücher. Zugelassen seien nur von Menschen verfasste Skripte. Zurückgehende Besucherzahlen und gekürzte öffentliche Mittel unter der Trump-Regierung. US-amerikanische Kulturinstitutionen erleben derzeit eine regelrechte Krise. So auch die National Gallery of Art in Washington, in der nicht nur eins der berühmtesten Selbstporträts van Goghs zu sehen ist, sondern auch das einzige Gemälde von Leonardo da Vinci in den USA. Fast 80% ihres Budgets erhält die Galerie von der Regierung. Schon am ersten Tag von Trumps aktueller Amtszeit musste die NGA ihr Diversitätsbüro nach einer Exekutivanordnung schließen. Jetzt aber gibt es einen Lichtblick. Die National Gallery of Art hat eine Spende in Höhe von 116 Millionen US-Dollar erhalten. Großzügiger Spender ist die Mitchell P. Rales Foundation, eine private Stiftung, die sich vor allem auf philanthropische Förderungen konzentriert. Rales ist langjähriges Verwaltungsratsmitglied der Galerie. Mit seiner Spende erhält sie die größte finanzielle Zuwendung seit Bestehen der Institution. Mithilfe der Spende kann das Ausleihprogramm der Galerie nun bestehen bleiben. Die Galerie verleiht Kunstwerke aus eigenem Bestand an 10 Partnermuseen in den USA. Der spanische Bildhauer, Maler und Designer José María Novillo ist tot. Der 1936 geborene Künstler wurde vor allem für seine Logos bekannt, darunter das Logo von Faust und Rose, das er für die spanische sozialistische Arbeiterpartei entwarf. Er entwarf außerdem Filmplakate und war Vorsitzender der spanischen Vereinigung der Designfachleute. Als Bildhauer nahm er an der Kunstbiennale von Sao Paulo, der Weltausstellung in New York sowie der Art Basel teil.
Die Kulturmeldung mit Antje Allroggen. Vielen Dank. Reaktionen auf neue US-Zölle, der Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland und der Schutz der Infrastruktur. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.